habe das Thema überschrieben mit dem Titel Fingerabdrücke Gottes im Buch Esther. Ist das in Ordnung, wenn ich da etwas nach vorne komme? Gut. Zum Inhalt: Das Alte Testament gibt Zeugnis von Jesus Christus. Und die Frage, die uns heute beschäftigt, gibt auch das Buch Esther Zeugnis über die Person Jesu Christi? Dann die zweite Frage: Wo ist Gott im Buch Esther? Und wir werden da den Fingerabdrücken Gottes nachgehen, die er im Buch Esther hinterlassen hat. Und ein weiterer Bereich, den wir uns anschauen werden, das ist ein Vers, Esther 1, Vers 6. Das ist der langweiligste Text im Buch Esther, den es gibt. Und uns interessiert, welche Einsichten können wir von diesem Text für uns gewinnen. Ich möchte noch einmal auf diesen Text eingehen, der als Textlesung gelesen wurde. Jesus hat eine Auseinandersetzung mit den Pharisäern und den Schriftgelehrten. Und wenn ihr das Johannesevangelium lest, hat Jesus häufig diese langen Konversationen und mehrfach Auseinandersetzungen mit den Pharisäern und Schriftgelehrten. Die kommen im Johannesevangelium nicht so gut weg. Und es ist spannend, was Jesus in Johannes 5, Vers 39 sagt. Er sagt hier: Ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Das ist interessant, wie er das formuliert. Er stellt fest, und damit hat er recht, die Pharisäer und die Schriftgelehrten erforschen die Schriften. Und dann sagt er: Und ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Zwischen den Zeilen sagt Jesus: Ihr bildet euch das ein, aber ihr täuscht euch ganz gewaltig. Und dann sagt er noch: Und sie sind es, die von mir zeugen. Die Schriften, damit meint Jesus das Alte Testament, das damals verfügbar war, dieses gibt Zeugnis von Jesus Christus. Vers 40: Und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Ihr habt zwar das Wort Gottes in der Hand, ihr studiert es eingehend, aber ihr geht am Wesentlichen vorbei. Ihr geht an der Person Jesu Christi vorbei. Vers 46: Denn wenn ihr Mose glaubtet, so würdet ihr mir glauben, denn er hat von mir geschrieben. Für euch so eine Denkaufgabe: Wo finden wir Jesus Christus im Alten Testament? Es lohnt sich, über diese Frage nachzudenken. Und ich vermute, je mehr ihr darüber nachdenkt, je mehr Texte, Bücher, Abschnitte werdet ihr finden, die über Jesus Christus Auskunft geben. Warum habe ich mir dieses Thema, das Buch Esther, gewählt? Meine Frau heißt Esther und so fühle ich mich moralisch dazu verpflichtet, mich auch mit diesem Buch auseinanderzusetzen. Und ich empfinde das nicht als Strafe. Es ist ein faszinierendes Buch. Und es ist schade, dass wir heute gar nicht die Zeit haben, uns mit der Geschichte selbst auseinanderzusetzen. Die ist nämlich sehr vielschichtig und die ist spannend und auch lustig, ironisch manchmal. Es lohnt sich also, diese ganz genau zu studieren und zu lesen. Ich möchte euch auf eine Zeitreise mitnehmen. Wir befinden uns im 5. Jahrhundert vor Christus, im Persischen Reich. Ahasveros ist der König in dieser Zeit. Er hat von 486 bis 465 vor Christus regiert. In dieser Zeit befinden wir uns. Du gehörst zu den Juden. welche im ganzen großen persischen Reich zerstreut leben. Und du fühlst dich als Jude zweiter Klasse. Du fühlst dich von Gott verlassen. Das ist so dein Mindset, das du hast. Du fühlst dich von Gott verlassen. Und dafür gibt's gute Gründe. Einmal, deine Väter, oder man könnte sagen, deine Eltern, die haben gottlos gelebt. Die haben so gottlos gelebt, dass sie schließlich zum babylonischen Exil gekommen ist. Und dann, nach den 70 Jahren, kommt 538 vor Christus ein Erlass des Kyrus, das ist der erste persische König, der erlaubt den Juden im ganzen Reich nach Judäa bzw. nach Jerusalem zurückzukehren. Hättest du das gemacht? Du kennst Judäa nur vom Hörensagen. Du kennst Jerusalem nur vom Hörensagen, aber du weißt genug, dass Judäa zerstört ist und dass die Stadt Jerusalem vollkommen zerstört ist. Und jetzt darfst du zurück zum Schutt und zur Asche deiner Heimat, die du nicht kennst. Und so haben viele von uns entschieden, wir bleiben hier. 50.000 Juden sind übrigens zurückgekehrt. Die sind diesem Ruf gefolgt. Die wollten zurück in ihre Heimat und die wollten den Tempel in Jerusalem aufbauen. Aber die meisten, die sind in Persien geblieben. Warum dein Haus verlassen? Warum deine netten Nachbarn? Du kennst das Leben in Persien. Das ist dir vertraut. Aber deine Heimat, deine ursprüngliche Heimat, das ist für dich etwas Fremdes letztlich. Du ziehst es vor, im Exil zu bleiben. Und dann eines Tages kommt eine Schreckensnachricht. Es betrifft den 13. Tag des 12. Monats. An diesem Tag werden alle Juden im Persischen Reich umgebracht. Die Falle hat zugeschnappt und du sitzt in der Falle. Der Bundesname Gottes kommt rund 7000 Mal vor im Alten Testament, der Name Yahweh. Und der Name Gott, Elohim, kommt 2600 Mal vor. Und dann gibt es noch viele weitere Namen, die für Gott gebraucht werden. Es ist bedeutungsvoll, dass der Name Gottes im Buch Esther nicht ein einziges Mal erwähnt wird. Nicht einmal. Und wir können uns die Frage stellen, warum vermeidet es der Autor dieses Buches, den Namen Gottes zu erwähnen? Warum macht er das nicht? Darüber hinaus, der Autor vermeidet jeden Hinweis auf religiöse Sprache. Das heißt, er erzählt die ganze Geschichte aus säkularer Perspektive. Das ist das, was er wählt, um seine Geschichte zu erzählen. Bei einer genauen Analyse des Textes stellt der Leser aber fest, dass Gott im Buch Esther überall seine Fingerabdrücke hinterlassen hat. Nämlich durch die Art und Weise, wie der Autor die Geschichte erzählt. Er erwähnt zwar nicht den Namen Gottes, er verwendet keine religiöse Sprache und trotzdem liegen die Hinweise wie Kieselsteine herum, wenn man sie sehen möchte. Dann ein zweiter Grund. Der Autor spielt mehrfach auf die Josefsgeschichte an und auch auf die Geschichte des Exodus. Das Volk Gottes sollte also im ganzen persischen Reich ausgerottet werden. Die Perser leisten gründliche Arbeit, alles ist perfekt organisiert und die Situation ausweglos. Und dann geschieht das Undenkbare, zumindest aus der Sicht der Juden in der damaligen Zeit, die sich von Gott verabschiedet haben, beziehungsweise die davon überzeugt sind, Gott hat sich von uns verabschiedet. Er hat uns zurückgelassen. Und durch eine Kette von ganz besonderen Umständen, man könnte es sogar Zufälle nennen, wird dieses drohende Unheil von den Juden abgewendet. Ist das Zufall? Oder hat Gott sein Volk bewahrt? Dann finden wir im Buch Esther Hinweise auf den Exodus, auf den Auszug aus Ägypten. Gott hat sein Volk aus der Sklaverei befreit. Da haben wir interessante Parallelen. Nach der Befreiung aus Ägypten wurde ein Fest gefeiert, das Passafest, als ein Fest der Befreiung, Fest der Erlösung. Und im Buch Esther wurde, nachdem die Juden befreit worden sind, haben sie das Purimfest gefeiert. Was bezweckt der Autor mit diesen Anspielungen auf den Exodus? Warum macht er das? Warum weist er darauf hin? Ich glaube, dass wir hier einen Interpretationsschlüssel haben zum Buch Esther. Ich glaube, er macht das, um seinen Lesern den Hinweis zu geben, dass sie die Geschichte Esther mit der Lupe der Exodus-Geschichte lesen sollten. Die Exodus-Geschichte ist so wie das Vorbild für das, was im Buch Esther passiert. Wie ich es erwähnt habe, wir haben auch mehrere Anspielungen auf die Josefs-Geschichte. Beide, sowohl Josef als auch Esther und Mordechai, sind am Hof eines fremden Königs. Josef ist in der Sklaverei und die Judäen, die müssen ihrer Hinrichtung entgegensehen. Ausweglose Situation. Einmal Sklave, immer Sklave. Einmal auf der Abschussliste der Perser, immer auf der Abschussliste. Und dann geschieht das Undenkbare. Josef, der Sklave, wird zum zweiten nach dem Pharao. Esther wird Königin und Mordechai wird zum zweiten nach dem König. Und auch ein interessantes Detail. Josef enthüllt seine Identität bei einem Gastmahl, das er mit seinen Brüdern hat. Und auch Esther enthüllt ihre Identität bei einem Gastmahl. Es gibt dann auch sprachliche Parallelen. Da gibt es mehrere, ich erwähne nur ein einziges. Esther Kapitel 8, Vers 6. Esther steht vor dem König und sie setzt sich für ihr Volk ein und sie sagt, denn wie könnte ich das Unheil mit ansehen, das mein Volk treffen wird? Und wie könnte ich den Untergang meines Geschlechts mit ansehen? Gehen wir zurück, erstes Buch Mose, Kapitel 44. Juda steht vor Josef, er weiß nicht, dass das sein Bruder ist. Und er will Benjamin schützen, weil dieser Ägypter fordert, dass Benjamin, der Bruder, in Ägypten sein bleiben sollte. Und das ist der Sohn, der einzige Sohn, der dem Jakob von Rahel übrig geblieben ist. Und Juda will das verhindern. Und dann sagt er zu ihm, denn wie könnte ich zu meinem Vater hinaufziehen, ohne dass der Junge bei mir ist, dass ich nicht das Unglück mit ansehen muss, das mein Vater dann trifft. Also diese Parallelen Konstruktionen, dieselben Begriffe, dieselben Satzteile, die verwendet werden, um dem Leser zu sagen, hey, schau, achte darauf, was jetzt passiert. Ich denke bei dem, was ich hier zitiere, an diese Begebenheit, die vorher in der Zeit Josefs passiert ist. Durch sprachliche, stilistische und thematische Parallelen führt der Autor von Esther die beiden Geschichten zusammen, um dem Leser bei der Interpretation zu helfen. Der Leser wird nämlich eingeladen, dasselbe zu tun, was auch Josef in 1. Mose 45 in den Versen 5 bis 8 tut. Nämlich das Buch Esther theologisch zu interpretieren. Das ist interessant. Eine Überraschung. Säkular erzählt, aber es soll theologisch interpretiert werden und dafür gibt es Hinweise. Ich möchte mit euch 1. Mose 45 ab Vers 5 lesen. 1. Mose 45 ab Vers 5. Josef spricht zu seinen Jüngern und er sagt hier, und nun seid nicht bekümmert und werdet nicht zornig auf euch selbst, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Jetzt könnte man sagen, nee, stopp. Stopp da mal, Josef. Wie ist diese Geschichte? Wir wissen doch, wie die gelaufen ist. An dem Tag bist du doch deinen Brüdern entgegengelaufen. Du hast dich gefreut, als du sie gesehen hast. Nur sie haben sich nicht gefreut. Die wollten dich umbringen. Die haben dich in eine Zisterne geworfen. Und als dann die Ismaeliter gekommen sind, haben sie ihre Meinung geändert und haben Josef verkauft. Das ist die Geschichte. Eine säkulare Geschichte. Vers 7. Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Überrest zu setzen auf Erden und euch am Leben zu erhalten für eine große Rettung. Vers 8. Und nun, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Und er hat mich zum Vater des Pharao gemacht, zum Herrn seines ganzen Hauses und zum Herrscher über das ganze Land Ägypten. Ich möchte jetzt zum langweiligsten Text im Buch Esther kommen. Esther 1, Vers 6. Ich hatte letztes Jahr die Gelegenheit, im Rahmen eines Bibelstudiennachmittags in St. Gallen über das Thema Esther zu sprechen. Und wir hatten dort etwas mehr Zeit. Und da saß hinten rechts saß eine Frau und sie hat sich gemeldet und gesagt, ja, in Esther Kapitel 1, Vers 6, da gibt es zwei Wörter, die sie an das Heiligtum erinnern. Zwei Wörter, die im Kontext des Heiligtums vorkommen. Zu diesem Zeitpunkt konnte ich dazu nichts sagen. Ich habe nur gesagt, ein interessanter Hinweis, ich werde dem nachgehen. Ich möchte mit euch den Text lesen. Esther 1, Vers 6. Weißes Leinen, Baumwollstoffe und Vierleder Purpur waren mit Schnüren aus Byssus und rotem Purpur in silbernen Ringen und an Marmorsäulen aufgehängt. Goldene und silberne Ruhelager standen auf einem Mosaikboden aus Bahat und Marmor und Darsteinen und Socheretfliesen. Warum erzählt der Autor des Buches Esther alle diese Begriffe auf? Ich glaube, dass es dafür einen vordergründigen Grund geben kann. Das ist nämlich, dass im Buch Esther das Vordergründige, der Reichtum und Schönheit, alles was präsentiert, alles was der Show dient, herausgestrichen wird. Also das ist so das Mindset der Perser der damaligen Zeit. Man muss alles, was glänzt, sehen. Das soll von allen gesehen werden. Ich glaube aber, dass es einen weiteren Grund gibt, warum er das macht. Trotzdem halten wir an der Stelle fest, Esther 1, Vers 6 enthält keine theologischen Aussagen. Esther 1, Vers 6 hat nichts mit dem Evangelium zu tun und Esther 1, Vers 6 hat nichts mit der Person Jesu Christi zu tun. Dachte ich, ist alles falsch. Esther 1, Vers 6 macht theologische Aussagen, hat etwas sehr Zentrales mit dem Evangelium zu tun und hat etwas mit der Person Jesu Christi zu tun. Das möchten wir gemeinsam, möchten wir dem nachgehen. Es ist mir aufgefallen, als ich dann mich dieser Aufgabe zugewandt habe und diesen Text etwas genauer angeschaut habe, dass von den 12 Begriffen, die aufgezählt werden, 7 Begriffe im Kontext des Heiligtums gebraucht werden. Das ist bedeutungsvoll. Das sagt noch nicht zwingend etwas, aber es sagt mindestens dem Bibelstudenten so viel, dem solltest du nachgehen. Wenn 7 Begriffe du auch im Kontext des Heiligtums findest, könnte da was dran sein. Vielleicht gibt es die Verbindung zum Heiligtum. Das hat mich zu 2. Mose Kapitel 25 geführt. Worum geht es denn bei dem Kapitel? 2. Mose 25, das ist das einleitende Kapitel zum Wüstenheiligtum und das Wüstenheiligtum wird ab Kapitel 25 bis zum Ende des 2. Buches Mose bis zum Kapitel 40 beschrieben, inklusive Einweihung des Heiligtums. Also ab Kapitel 25 bis zum Ende geht es nur ums Heiligtum. Und hier haben wir den Beginn. Ich lese da ab Vers 1, und der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu den Söhnen Israel und sage ihnen, sie sollen ein Hebopfer für mich nehmen. Von jedem, dessen Herz ihn antreibt, sollt ihr mein Hebopfer nehmen. Dies aber ist das Hebopfer, das ihr von ihnen nehmen sollt. Gold und Silber, diese zwei Begriffe haben wir auch in Esther 1, Vers 6. Nur, Gold und Silber, das wird in allen möglichen Zusammenhängen gebraucht. Also die zwei Begriffe, weil die so breit gebraucht werden, die haben noch nicht so viel Gewicht. Oder fast gar kein Gewicht. Aber das ist nicht alles. Violetter und roter Purpur sind sehr relevante Begriffe im Kontext des Heiligtums. Sehr spezifische Begriffe. Karmesinstoff, Byssus, ebenfalls Byssus ist ein wichtiger Begriff und Ziegenhaar. Und dann werden weitere Begriffe genannt. Wir haben also von den 7 Begriffen, die wir in Esther 1, Vers 6 finden, 5 in 2. Mose 25 in den Versen 1 bis 9. Das ist sehr bedeutungsvoll. Und dann kommt noch was. Das ist der Vers 8. Da steht, und sie sollen mir ein Heiligtum machen. Warum? Damit ich in ihrer Mitte wohne. Das ist die Botschaft, die, man könnte sagen, die Kernbotschaft, die der Autor des Buches Esther seinen Lesern vermitteln möchte. Gott ist da. Darum geht's. Gott ist da, durch die Geschichte des Exodus zeigt er das. Er zeigt durch die Josefsgeschichte. Er zeigt durch die Art und Weise, wie sich die ganze Geschichte im Buch Esther entwickelt hat. All diese Zufälle, die man schwer mit Zufall erklären kann. Überall sieht man die Hand Gottes. Der Autor des Buches Esther verbindet also den Anfang, wo es um den Bau der Stiftshütte geht, mit dem Anfang seines Buches. Das ist auch strategisch außerordentlich bedeutungsvoll, diese beiden Geschichten am Anfang zusammenzubringen und gleich vorweg zu sagen, im Grunde genommen, auch wenn du es noch nicht entdeckt hast als Leser, geht es im Kern in diesem Buch um Gottes Gegenwart. gibt ein weiteres Wort, das sehr selten gebraucht wird im Alten Testament. Das ist das Wort, das für Mosaikböden gebraucht wird. Das kommt nämlich im Alten Testament nur 12 Mal vor. Einmal haben wir es in Esther 1, Vers 6 und wir finden es 4 Mal im Buch Ezekiel ab Kapitel 40. Und ich frage euch, worum geht es denn in Ezekiel Kapitel 40 oder ab Kapitel 40 bis zum Ende des Buches? Es geht ums Heiligtum. Es geht um die große Heiligtumvision, die der Prophet Ezekiel gehabt hat. In Ezekiel Kapitel 1 hat Ezekiel eine Vision und er sieht in dieser Vision, wie Gott den irdischen Tempel verlässt. Warum verlässt er den Tempel? Wegen der sprichwörtlichen Gottlosigkeit seines Volkes, der Judäer. Deswegen verlässt Gott den Tempel in Jerusalem. Der ist zu der Zeit angefüllt mit irgendwelchen fremden Göttern sowieso. Und ab Kapitel 40 bis zum Ende von Ezekiel geschieht das Gegenteil. Gott kommt in der Vision zurück zu seinem Tempel. Er wohnt in seinem Tempel. Ich finde es faszinierend zu sehen, mit welchem Gedanken das Buch Ezekiel endet. Wir finden das in Ezekiel 48 im allerletzten Vers, Vers 35 und da der zweite Teil davon. Und der Name der Stadt heißt von nun an, hier ist der Herr. Hier ist der Herr. Das ist noch nicht alles, wir finden noch mehr. Dieses seltene Wort Mosaikboden begegnet uns noch an einer anderen Stelle, die interessant ist. In 2. Chronik Kapitel 7. Worum geht es denn in 2. Chronik Kapitel 6 und Kapitel 7? Es geht um die Einweihung des Salomonischen Tempels. Wiederum das Heiligtum. Wir lesen hier in Vers 3, 2. Chronik 7, Vers 3. Und alle Söhne Israel sahen das Feuer herabfahren und die Herrlichkeit des Herrn über dem Haus. Da knieten sie mit dem Gesicht zur Erde auf das Pflaster. Hier ist dasselbe Wort Mosaikboden, wird hier gebraucht. Da knieten sie mit dem Gesicht zur Erde auf das Pflaster nieder und beteten an und sie priesen den Herrn. Dieses Wort kommt also vor im Kontext der Tempeleinweihung des Salomonischen Tempels. Wiederum, hier haben wir gelesen, Gott ist gegenwärtig. Gott kommt zu seinem Tempel, der durch Salomo erbaut worden ist. Wir finden in einem anderen Text im Buch Esther nochmals eine Referenz auf das Heiligtum. In Esther 4, Vers 14. Mordechai und Esther sprechen miteinander nicht direkt, das können sie nicht, sondern durch einen Mittler. Und Mordechai lässt Esther wissen, du musst zum König gehen, du musst dich für dein Volk einsetzen. Und Esther zögert, weil es für sie brandgefährlich ist, das zu tun. Das ist gegen das persische Gesetz, das zu tun. Und dann sagt ihr Mordechai, wenn du zu diesem Zeitpunkt wirklich schweigst, so wird Befreiung und Errettung für die Juden von einem anderen Ort. Das hebräische Wort an der Stelle ist Mimakom, von einem anderen Ort, Mimakom, her erstehen. Du aber und das Haus deines Vaters, ihr werdet umkommen. Und wer erkennt, ob du nicht gerade für einen Zeitpunkt wie diesen zur Königswürde gelangt bist? Es ist interessant, wie der Autor des Buches Esther das formuliert. Warum bringt er nicht Gott ins Spiel? Dass, wenn es sich anbietet, an dieser Stelle ist es zwingend, das zu tun. Und er tut es nicht. Und trotzdem spricht er in gewisser Weise darüber. Wir haben nämlich noch einmal eine Parallele zu 2. Chronik, Kapitel 6 und 7, der Einweihung des Salomonischen Tempels. Salomon sagt hier, und höre auf das Flehen deines Knechts und deines Volkes Israel, dass sie zu dieser Stätte hin richten werden. Du selbst mögest es hören von der Stätte Mimakom, dass dieselbe Konstruktion, diese Konstruktion Mimakom, gibt es nur an zwei Stellen. Esther 1, Vers 6 und hier in 2. Chronik, Kapitel 7. Du selbst mögest es hören von der Stätte her, wo du thronst, vom Himmel her. Das ist spannend, was hier Salomo macht. Also, es geht um die Einweihung des Salomonischen Tempels, aber Salomon ist sich bewusst, dass zwar Gottes Gegenwart durchaus in diesem Tempel ist, aber die wahre Wohnstätte Gottes im Himmel ist. Und darauf weist er hin. Das heißt, wir haben auch eine Referenz zum himmlischen Heiligtum bei dieser Gelegenheit. Ich möchte zum Schluss kommen. Ich glaube, dass unsere Zeit im Vielen der persischen Zeit des 5. Jahrhunderts gleicht. Damals hatte man den Eindruck, Gott hat sich verabschiedet, Gott ist weit weg. Und das, was damals begehrt war, das, was damals gezählt hat, das zählt auch heute. Reichtum, Schönheit, Show, Business. Das ist das, was zählt. Allem Anschein nach hatte Gott die Judäer verlassen. Und auch heute können wir leicht zum Schluss kommen, Gott hat sich von dieser Schöpfung verabschiedet. Es ist so finster, so dunkel in diese Welt geworden. Aber vergessen wir nicht, Gott hat in dieser Welt überall seine Fingerabdrücke hinterlassen. Überall. In der Natur. In der Art und Weise, wie Gott Menschen führt. Überall sehen wir sie. Und er hat seinen Kindern in Matthäus Kapitel 28 in Vers 20 versprochen, dass er alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters bei ihnen sein wird. Lasst uns daran festhalten. Amen.